Guten Tag.
Hallo Werner, schönen guten Tag.
Seien Sie gegrüßt.
Ja.
Wir hatten ja Gelegenheit zu beobachten, was sich am vergangenen Samstag hier im Schulterblatt ereignete. Die Presse stellt es heute so in den Schlagzeilen bereits dar, als Beginn einer großen Auseinandersetzung unter dem Motto, so etwa habe ich das gelesen, der Kampf gegen die Leerstände hat begonnen.
Ja.
Und tatsächlich war das ja eine mutige und eindrucksvolle Aktion, die dort am Samstagabend begonnen hat. Eine Hausbesetzung. Manche sagen so, was hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.
Boah. Also es gab ja schon im Winter, wenn ich mich erinnere, einen Versuch in der Marktstraße, ein seit vielen, vielen, vielen Jahren leerstehendes, sehr schönes Haus zu besetzen. Das wurde von der Polizei ähnlich beendet. Und das fällt mir noch als Beispiel aus der jüngeren Zeit an. Ansonsten tatsächlich, also ernst gemeinte Besetzung von Wohnraum, ist, glaube ich, tatsächlich lange her. Ja, das ist wohl so.
Ja, ja. Polizei ähnlich beendet, würde ich ja so nicht sehen. diesmal gab es einen richtig brutalen Polizeieinsatz. Und die Leute wurden auch über Stunden festgehalten, was auch in der Marktstraße so nicht der Fall war.
Das eine folgt dem anderen. Also hier, also in der Marktstraße hat die Polizei ja, das ist glaube ich im Winter im zeitgleich zu der Recht auf Stadtdemonstration ja passiert. Und die Polizei hat halt diese Marktstraßen rum ja großräumig abgeriegelt, sodass es keine Chance gab, dass Menschen, die sich solidarisieren wollen, überhaupt dorthin kommen. Das war natürlich jetzt am Samstag anders. Am Samstag war natürlich auch vor dem Haus sehr viel los. Es gab dann Demonstrationen, es gab viele Menschen, die sich dazu verhalten haben, zu dem, was passiert, im Guten wie im Schlechten. Also es war eben auch ein Akt, den öffentlichen Raum zu politisieren, ganz nebenbei. Und natürlich hat die Polizei dann auch mit aller Härte, also natürlich, die Polizei hat mit aller Härte die Leute von der Straße getrieben und eben auch die Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer, die sie mitgenommen haben, die sie eben nicht gleich wieder auf freien Fuß gelassen, sondern sinnlos über Stunden noch in Gewahrsam gehalten und erst an der Polizeiwache Hamburger Straße, also Munzburg, wieder in Freiheit gelassen. Wohl aus der Angst, dass ansonsten die Leute gleich, keine Ahnung, skandierend auf den Schultern der Masse, keine Ahnung, hingetragen werden. Ich habe es nicht verstanden. Also man hätte die Leute natürlich auch vor Ort gehen lassen können, aber so viel Drangsalierung muss dann die Hamburger Polizei dann schon dann nochmal zeigen an so einem Abend wie Samstag.
Oh Maja. Vielleicht erstmal zur Situation dieses Hauses. Mhm. Auch das war heute nochmal zur Wiederholung sozusagen in den Zeitungen zu lesen. Dieses Haus steht mit Ausnahme einer Wohnung vollständig leer.
Genau.
Die eine Hälfte des Hauses ist ein Neubau, die andere Hälfte des Hauses ist renoviert, ja. Zumindest äußerlich renoviert, ja. Und soll, wie dann die Taz heute berichtet, sollen die Wohnungen dieser älteren Hälfte des Hauses durch Durchbrüche in den Neubau hinein zu quasi doppelt so großen Wohnungen gemacht werden.
Luxuswohnungen gemacht werden, ja.
Dem genau. Widersetzt sich ja. Eine Mieterin, genau. Die schon seit langem dort wohnt in dem Haus. Alle anderen Wohnungen, das sind so nach oberflächlicher, äußerlicher Betrachtung 1, 2, 3 plus 4, 7, ja. Also Wohnungen stehen dort völlig leer. Also das, keine Gewähr jetzt genau. Für diese Zahl, das ist
Nö.
Einfach...
Also es war ja im Sommer, also das war heute halt in den Zeitungen auch nochmal verlinkt oder eben im Internet auch zu sehen, es gab ja im Sommer, also im Juni, eine größere Pressearbeit des Mietervereins, Mieterhelfen Mietern, wenn ich das richtig sehe, und auch verschiedener politischer Gruppen zu dem Thema, dass wieder bewusst große Mietflächen dem Leerstand überlassen werden von den Eigentümern als Spekulationsobjekte, und zwar mitten in der Stadt. Und dass eben auch Renovierungen extra langsam nur voranschreiten, weil eigentlich könnte und sollte das Bezirksamt gerade in Zeiten knapper Wohnungen natürlich gegen diese asoziale Fehlnutzung von Eigentum, falls es denn eine andere Nutzung gibt, aber diese offensive Fehlnutzung von Eigentum als reine Spekulationsobjekt mitten in der Stadt vorgehen. Und genau dieses Objekt war eines der Beispiele in der Pressearbeit. Da musste das Hamburger Abendblatt heute auch seinen eigenen Artikel aus dem Sommer nochmal zitieren, für Verschleppung von Renovierungen, für sagen wir mal, knapp legales Verhalten, so scheint es in den ganzen Presseartikeln des Eigentümers, der nur das Interesse hat, nicht nur irgendwie schicke, teure Wohnungen zu machen, sondern super schicke, super luxusteure Wohnungen zu machen, mitten am Schulterblatt. Also wenn man guckt, das Schulterblatt hat ja noch mehr Leerstand, also luxussanierte große Objekte, auch Leerstand im Ladenbereich, auch in der Schanzenstraße, weil tatsächlich wohl verschiedene Spekulanten und Immobilienfirmen meinen, dass hier große, große Mietsprünge zu erwarten sind und eben nicht nur teure, sondern super teure Mieten zukünftig gehen könnten. Und dieses Haus selber ist wirklich eines dieser Großbeispiele für die Frechheit, dass mitten in der Stadt in einem Gebiet, wo Wohnraum eh schon knapp und teuer ist, ein Eigentümer über Jahre auch noch so eine Sanierung durchsetzt und dass dieses Objekt einfach so rumstehen lässt und hofft, dass er irgendwann die Verzehnfachung oder Verzwanzigfachung seiner Mietpreise erleben kann. Und das ist deshalb besonders herausragend, genau da die Besetzung zu machen. Das muss ich auch sagen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum auch besonders herausragend die Polizei mit aller Härte dagegen vorgegangen ist.
Im Zusammenhang dieses Polizeivorgehens fällt auf, dass sowohl der Polizeipressesprecher als auch die Presse, jedenfalls weitgehend, zu dem Begriff kommt, die Polizei sei vorgegangen gegen Schaulustige.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das Schaulustig. Es waren keine politischen Demonstranten, die auf der Straße sich mit den Hausbesetzern solidarisch erklärt haben oder eben auch andere Meinungen gezeigt. Es war keine Spontandemonstration, eine Versammlung, die da oder nein, es waren schaulustige Gaffer, die man dann, aus welchen Gründen auch immer, offensichtlich mit Wasserwerfern und Schlagstöcken wegtreiben darf. Das ist ja eine doppelte Frechheit. Das wird das Politische den Menschen abgesprochen und dann wird noch behauptet, darum darf die Polizei sie auch verhauen. Also wir kommen in Stuttgart. Es fehlten noch Kastanien, sage ich dir. Also das dachte ich auch, was ist das für eine Logik, die auch einfach von der Presseimitation übernommen wird. Menschen, die auf der Straße stehen, haben zu gehen, wenn die Polizei kommt.
Versammlung gibt es nicht mehr. Hast du die Frage beantwortet? Ja, jetzt bist du gerade dabei. Die Frage der Logik, die dem zugrunde liegt. Dabei.
Natürlich, die Logik ist, dass jeder, der da rumsteht, wenn die Polizei kommt, weggehört. So. Und dann macht man gleich den Sprung über jede Art von Rechtsschutz weg und erklärt die Leuten zu Gaffern, Schaulustigen und weiß der Geier, also wie Leute, die beim Unfall auf der Straße vorbeifahren.
Um das nochmal präzise zu benennen, die Begrifflichkeit ist kein Zufall, sondern die ist bewusst gewählt, um zu vertuschen, dass es sich um eine politische Demonstration gehandelt hätte, die mit den entsprechenden Rechten
versehen wäre,
ausgestattet ist und von daher dann auch so zu behandeln wäre. Es wäre also dann, wenn dann diese monströsen Lautsprecher der Wasserwerfer schon in Bewegung gesetzt werden, was ja auch viel zu spät und nach den Einsätzen erst der Fall war, dann wäre nach dem Anmelder oder der Anmelderin dieser Demonstration zu fragen gewesen. Dann wären Verhandlungen aufzunehmen gewesen.
Man hätte die Leute darauf hinweisen müssen, dass ihnen unmittelbarer Zwang
droht. Krisen-Interventionsteam, wie es heißt, der Polizei hätte einschreiten müssen, um entsprechende Verhandlungen, entsprechende Gespräche aufzunehmen. Sollte es überhaupt in den Bereich der Erwägungen gekommen sein, dass irgendeine Form rechtsstaatlicher Erwägung diesem Polizeieinsatz zugrunde zu legen gewesen wäre. Das alles ist nicht der Fall. Die Polizei hat hier einmal mehr am Sonnabend unter Beweis gestellt, dass sie der größte und zusammenhängendste rechtsfreie Raum Hamburgs ist.
Und alle, die das decken in der Politik, nicht wahr? Also man könnte ja auch denken, dass nach so einer offensichtlich rechtswidrigen Verhalten gegenüber einer Versammlung, das ein Skandal ist, übelster Sorte, die Presse nicht von Schaulustigen schreibt. Man könnte ja denken, es gäbe die ein oder andere politisch verantwortliche Person in der Bürgerschaft, die eventuell mal eine Frage hätte. Nein. Alle finden es normal, dass mit übelster Gewalt Leute von der Straße geknüppelt werden, die einfach ihre Meinung äußern zum Thema.
Und um dann die Berichterstattung darüber zu erschweren bis hin zu verunmöglichen, wird gegen Korrespondentinnen während laufender Berichterstattung geschickt, von unten aus einer kleinen Dose und für Fernsehkameras so ohne weiteres nicht erkennbar, Pfefferspray eingesetzt.
Und das Ganze ist natürlich, also in der aktuellen Logik, dass es keinerlei Rechte gibt von Bürgerinnen und Bürgern in dieser Stadt, in diesem Staat, in diesem Land, wenn die Polizei kommt und wenn doch alles klar ist. Also man darf vielleicht eine Beschwerde schreiben und dann kriegt man eine Anzeige wegen Verleumdung oder sowas. Jeder hat zu gehen. Also wirklich, also dass die gesamte Idee von zivilem Ungehorsam, von Protest auf der im öffentlichen Raum überhaupt seine Meinung zu zeigen und nichts anderes ist ja gestern erst mal auf der Straße passiert, wird als übelstes asozial-kriminelles Verhalten von der Polizei behandelt. Es wird nicht mal mehr versucht, die Leute darauf hinzuweisen, was sie jetzt zu gehen haben, sondern sie werden weggemacht mit Wasserwerfern, Pfefferspray und Knüppeln. Und dann werden sie auch noch beleidigt und nachher noch verhöhnt als Schaulustige und was auch immer. Besoffene Krawallmacher habe ich heute auch irgendwo gelesen. Und gleichzeitig mal ganz ernsthaft, also das ist leerstehender Wohnraum, das ist nichts, da werden keine Leute belästigt. Da sind Leute, sind in seit Monaten bekannt, belegt, in der Presse thematisiert, leerstehendes Haus gegangen. Wieso holt die Polizei als Büttel so eine Spekulanten die Leute da raus? Warum? Welchen Sinn soll das haben? Natürlich, ich weiß, warum sie es machen, aber das zeigt auch deutlich, auf wessen Seite die Polizei steht.
Ich halte
Logik
das,
hier, 400 Polizisten, die Spekulationsinteressen eines Eigentümers einer Immobilie im Schulterblatt durchsetzen.
Ja, ich halte das für eine nur viel zu kurzgreifende Einschätzung, dass die Polizei in diesem Falle als Büttel unterwegs war.
Danke, Werner. Weite das aus.
Die Polizei hat hier sozusagen die Funktion eines militärischen Arms einer Gesamtvollstreckung.
Ja, sind
ja? Nein, es geht nicht um Büttel für irgendwas und irgendjemand, sondern es geht darum, eine autoritäre Konzeption zu verteidigen. Das ist die Logik des Schill-Senats, die hier weitergeführt wird, die jetzt auch weiteren Raum erhalten hat, nachdem die Grünen es versäumt haben, der Fortsetzung der Koalition zunächst mal inhaltliche Forderungen abzuringen.
Naja, also
und
klar,
insbesondere
dieses
auf bürgerrechtlichem Gebiet insbesondere zuzuspitzen.
Also die Grünen waren ja so stolz darauf, dass
Moment,
in dem Koalitionsstern...
Moment, ja, okay. Das Bild dessen, welche Funktion die Polizei in diesem Ganzen hat, muss zunächst nochmal vervollständigt werden. Denn das kriegt jetzt für die kommenden Monate nochmal eine eigene Dynamik. Wir haben am Sonnabend jetzt beispielsweise die große Recht auf Stadt-Demonstration, für die einige tausend Menschen zu erwarten sind, die ja sich dann auch einem solchen leerstehenden Objekt zuwendet und das dann zu Tausenden. Man darf gespannt sein auf die Größe des militärischen Apparates, mit dem dieser Demonstration begegnet werden soll. Also wir haben hier... es geht schon längst nicht mehr nur um die eine oder andere Fläche, Bauwagenplatz etc. Es geht um eine politische Konstellation, die jetzt in diesen Monaten zur Disposition steht. Dafür sind verschiedene Dinge erforderlich. Erstens ist dieses politische Handeln des Polizeiapparats ständig aufs Neue zu untersuchen, darzustellen, zu analysieren und zu skandalisieren. Zweitens ist in der Bewegung, sich darüber Klarheit zu verschaffen, mit welchen Kräften man gemeinsam unterwegs ist und mit welchen man lieber vielleicht auch nicht unterwegs sein will, sonst trägt man eine zukünftige Scheuerpartei mit. Und drittens sind in diesem Sinne dann politische Forderungen zu heben, die über den Rahmen der ökonomischen hinausgehen, weil sonst eben gegen die Wand laufen.
Ja.
So, nun du.
Also zwei Sachen. Ich gebe dir recht, natürlich erleben wir gerade eine Situation, und zwar schon seit sehr langem, in Hamburg führend, aber auch in anderen Teilen dieses Landes, aber auch in anderen Teilen Europas, in dem der bürgerliche Rechtsstaat, wie wir ihn über viele Jahrzehnte in Westeuropa kennengelernt haben, mit allen Höhen und Tiefen, sich wegtransformiert wird zu noch was ganz anderem. Und natürlich bekommt die Polizei Obrigkeits- und vordemokratische Lenkungsaufgaben in aller Offenheit zugeteilt, da schaudert es einen. Trotzdem bleibe ich dabei im Konkreten, dass es das nur im Konkreten betrachtet, die Leichtigkeit der Logik, die hier einfach so durchflutscht, ich immer noch einen Skandal finde. Und natürlich ist die Polizei mehr als der Büttel in diesem Einzelfall, sondern es ist natürlich ein Konzept, das seit Jahren passiert in Hamburg und auch in anderen Orten dieses Landes, und das ist sehr erfolgreich. Und man muss zu den Grünen dann nochmal sagen, im Koalitionsvertrag waren sie so stolz darauf, dass es eigentlich eine Passage gibt, die heißt übersetzt, das Demonstrationsrecht gilt zukünftig auch wieder in Hamburg. So. Weil ja genau das unter Schill und Ole von Beust federführend in Hamburg außer Kraft gesetzt worden ist. Und die Grünen haben das an diesem, da gibt es diesen Punkt, wo keine Wanderkäste mehr versprochen worden sind und dergleichen und so fort. Nur man muss feststellen, so, dass es im Gegenteil, nachdem ein kurzes Erschrecken des Regierungspartners da war, die Innenbehörde und die CDU-Kräfte und die Autoritätskräfte dieser Stadt haben das Demonstrationsrecht noch konsequenter außer Kraft gesetzt und noch widerstandsfreier außer Kraft gesetzt denn je. Denn was wir da am Samstag erlebt haben, ist bodenlos. Bodenlos. Also wirklich, dass die Selbstverständlichkeit und alles finden mittlerweile auch alle selbstverständlich, dass es normal ist, dass eine politische Demonstration, die stattfindet, einfach von der Straße runtergeprügelt
wird. Nein, das finden nicht alle selbstverständlich.
Wir finden das nicht normal, aber sag mir die Presseartikel, abgesehen von der Taz, also der eigentlich doch bürgerlichen Presse, das ist für die eine Petitesse. Also sie sind noch ein bisschen in der Stimmung, ja, das mit dem Besetzen macht ja vielleicht doch nicht nur sinnloser Gewalt gewesen sein, aber ansonsten, dass die Polizei, und da waren ja genug Presseleute vor Ort, das scheint jegliches menschliches Empfinden abhanden gekommen zu sein, was man da sieht, dass man das, dass man das nicht empört, dass diese bewaffneten Prügeltruppen einfach ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Vorwarnung, ohne alles in eine Menschenmenge hineingehen. Also bitte. Und dann noch diese Ansagen, die man da ertragen musste von diesen Wasserwerferkommandos, die an Frechheit kaum noch zu überbieten waren. Nein, nein. Also da muss ich schon sagen, da bin ich tatsächlich, ich bin da schockiert und empört. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ich will mich an sowas nicht gewöhnen.
Ja, aus Schock kann auch sowas wie Handlungsstarre erfolgen. Und hier gilt es, sehr genau zu gucken, was da eigentlich passiert, auch auf der medialen Seite.
Ja.
Also natürlich ist man dort inzwischen die Bilder der Gewalttätigkeit gewohnt. Und selbstverständlich ist man gewohnt, zunächst einmal für bare Münze zu nehmen, was irgend so ein Pressesprecher da von sich gibt. Selbstverständlich. Ja. Drittens, du gehörst ja zu den Privilegierten, welche ein Schulsystem mit Abitur abgeschlossen haben.
Gerade eben, ja.
Selbstverständlich ist man da nach Durchlaufen aller möglichen Zurichtungsgänge sozusagen schon so weit gewöhnt, das Denken so weit begrenzt zu haben, dass man erstmal alles glaubt, was dort vorgelegt wird. Zumal, wenn es dann dadurch unterstrichen wird, dass diese Menge von Menschen, die sich dort versammelt hatte, erstmal nicht, wie soll man sagen, erkennbar ist als politischer Ausdruck, weil man ja gar nicht gewohnt ist, einen anderen politischen Ausdruck wahrzunehmen als der in Schlagzeilen oder auf Fernsehbildern präsentiert wird.
Das ist richtig.
Und man ist eben nicht gewohnt, das alles in den Abläufen und Dynamiken zu befragen, was sich in solchen Situationen abspielt. Und man ist gewohnt, die Polizei, was weiß ich, ist erstmal für Recht und Ordnung und sonst was zuständig.
Man muss sich gegen Gewalt, die Autonome verteidigen.
Dass sie insgesamt sozusagen rechtlos operiert, mag Reporter und Reporterinnen so gar nicht mehr geläufig sein, weil sie andere Verhältnisse gar nicht kennen,
gar nicht
und gewohnt
und
sind.
Nicht kennen wollen, na klar.
So. Das alles, gilt es in solchen Situationen oder in der Betrachtung solcher Situationen zu befragen, um das Denken zu befördern. Ja? Ein Land, eine Gesellschaft, eine Stadt, ein Volk, welches das nicht gelernt hat, muss dem unter Umständen dann sozusagen in der Beihilfe einzelner Schritte erläutert werden, dass es alles auch ganz anders sein könnte und dass es dabei nicht verkehrt ist, auch mal in das eine oder andere juristische Glossar heißt es, oder wie nennt sich sowas,
geschaut zu haben. Bildung kennt nicht und Wissen auch nicht.
So,
das Positive ist die, ja in dem Zusammenhang,
die, und ja? dazu gehört das genaue Betrachten von Situationen. Wenn man also dort festgestellt hat, dass die, nachdem ja im unmittelbaren Bereich des Hauseingangs bereits dieser Pfefferspray-Einsatz gegen Berichterstatter stattgefunden hat, Tonfas dort auch bereits zum Einsatz gekommen sind, dann wahrnimmt, dass im Hintergrund aus dieser Perspektive jetzt gerade der Hintergrund, also auf der Kreuzung Schulterblatt, die Wasserwerfer aufgefahren sind und schon mal losgelegt haben, ohne dass man auch nur einen einzigen Laut aus diesen Wasserwerfern herausgehört hat. Ja, dann sollte man wissen, dass das verboten ist. Schlicht und einfach verboten. Und zwar aus Gefährdungsgründen verboten ist, weil ein Wasserwerfereinsatz sehr schnell zu Verletzungen führt, wie Stuttgart zeigt. Zweitens, eine Wahrnehmung dieser ganzen Ansammlung von Menschen als Schaulustige durch den Polizeipressesprecher in den Mund gelegt, eine verzerrte, eine falsche damit Wahrnehmung oder eine unvollständige Wahrnehmung darstellt, die hat es natürlich, es hat auch so ein Gefühl der Schaulust oder des Spekulativen, Spektakulären dort gegeben. Aber es war ein eindeutiger politischer Ausdruck, der entsprechende polizeiliche Schritte erfordert hätte, dann einen rechtmäßigen Ablauf dieser Demonstration zu gewährleisten.
Also meine Anwältin neben mir stand, kommentierte ganz trocken, nachdem also der Platz mit Wassersachen freigespritzt, weggeknüppelt war und die Polizei ihre Ketten gebildet hat und das waren 20, 30 Minuten vorbei, dann hat irgendein Polizist wohl auf Anweisung, dass dort hängende Transparent, also auf der Straße, an der Laterne hängende Transparent abgenommen. Und meine
wir nehmen uns
meine
die Stadt jetzt haben
wir die
drauf.
Demo gerade aufgelöst, oder was soll das jetzt?
Ja.
Also weil es ist in einem Ausmaß. Aber das Positive, das wollen wir nicht vergessen. Das
wir nehmen uns die Demo, war die Handlung der Polizei. Also das Transparent war betitelt, wir nehmen uns die Stadt.
Genau. Wir nehmen,
das Abreißen des Transparents heißt, wir nehmen uns die Demo.
So ist es. Und das ist, also alles, also weil das, also selbst der dümmste Polizeischüler sollte und weiß es auch, was er da gemacht hat. Und das Schöne ist, er kriegt wieder noch einen Orden. Aber das Positive, wo wir Bildung sind, das Positive finde ich, dass die Presse eben nicht auch noch nur übernommen hat, das waren gewalttätige Kriminelle, die widerrechtlich das Eigentum eines guten Hamburger Bürgers irgendwie gestört haben, sondern dass tatsächlich diese Sachebene, also Mietleerstand, Spekulationsproblematik, weitere politische Proteste genau gegen diese Spekulations- und Mietfragen, dass das zumindest, und das ist ein Erfolg dieser Aktion, ja mit voller Wucht, selbst in den weniger guten Presseartikeln, immer noch drinne ist. Also dass tatsächlich diese mühsame und auch hier länger laufende widerständische Politkampagne, das sind ja verschiedene Beteiligte mit verschiedenen Gründen, aber dass tatsächlich diese Grundidee, dass das nicht alles so richtig ist an der Gewinnerwirtschaftung vielleicht mit Leerstand und Spekulation und mit Immobilien, dass die nicht komplett aus der Presse verschwunden ist. Da bin ich heutzutage schon für wenig dankbar, muss ich sagen. Ab nun alle Erklärungen, die wir jetzt dazu kennen, wiederum für die Demo am nächsten Samstag wirklich so toll sind, das ist nochmal eine andere Frage.
Ja, und das fängt natürlich auch damit an. Also ich freue mich darauf, dass du mir dein Sparbuch schenken willst. Denn du möchtest.
Habe ich eins?
Denn wer den Spekulanten anklagt, möchte ja selber keiner sein.
Die Zinsgewinne,
also deine Zinsgewinne.
Das ist nicht Gott gewollt, ich weiß.
Deine Zinsgewinne gehören mir. Das finde ich großartig.
Okay, Männer, verzeih mir die.
Das finde ich großartig.
Die Nichtdifferenziertheit. Reden wir über Immobilienhaie, sind wir dann d'accord?
Ja, ich finde, wir machen das, ich habe das versucht jetzt auf dieser Ebene so mal ein bisschen unverkrampft rüberzubringen, weil dieser Begriff flutscht schnell durch und ist dann plötzlich mächtig.
Da haben wir den guten und den schlechten Kapitalismus.
Verklärt, genau.
Das ist mir alles klar, das zu Recht natürlich.
Verklärt, ich will dich auch gar nicht belehren, das ist vielleicht so ein bisschen so, so passiert es und plötzlich erschreckt man dann, was daraus werden kann.
Nein, da hast du recht, man macht es sich zu einfach. Also natürlich ich bin schon dankbar, dass überhaupt der Teil der Kritik, nämlich die blinde, gierige, kapitalistische Gewinnerwirtschaftung, in der Presse sich einen Teil davon wiederfindet. Und dann ist die Frage, wie es sich wiederfindet, tatsächlich problematisch, denn der Spekulant ist tatsächlich erstens eine Personifizierung übelster Sorte und hat noch ganz andere Möglichkeiten. Da hast du völlig recht. Das ist schon so.
Wir haben das,
gefragt wäre, ja.
Ja. An verschiedenen Kampagnen, gerade im Zusammenhang mit der Finanzkrise, nochmal durchbuchstabiert gesehen, wo.
Also, ich fand Miethaie zu Fischstäbchen deshalb auch eine sehr passende Parole, ehrlich gesagt.
Ja, aber ist eher dann lustig.
Lustig, und Miethaie grenzt auch nochmal das Problem ein, ne?
Ja, wir können durchaus, ne, das nächste Kapitel dieser Sendung ist sozusagen entfallen, dadurch, dass dieser Abschnitt sehr viel länger wird. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, okay, und können das vielleicht auch noch ein bisschen ausweiten und vertiefen. Was passiert eigentlich auf dem Wohnungsmarkt? Über einen längeren Zeitraum.
Naja, wir haben
Dem geht ja voraus, dass politische Entscheidungen gefallen sind vor langer Zeit.
Also wir haben ja jetzt lange erlebt, dass der soziale Wohnungsbau in Hamburg schon unter SPD-Regierung faktisch eingestellt worden ist. So.
Wir haben Hintergrund, der soziale Wohnungsbau engt die Möglichkeit zum Gewinn, renditeträchtigen Bewirtschaften überhaupt Wohnungswirtschaft ein.
So ist es. Dann wurde ja sehr gezielt, auch jetzt, also es gibt ja gerade aktuell, letzte Woche war ja ein Artikel über die Saga, was sie jetzt tut und wie sie das tut, wurde halt jetzt vom aktuellen Senat und dem CDU-Senat davor, dem CDU-Schulsenat, es optimiert, dass bestimmte Stadtteile in bestimmten Entwicklungs-, also auch Gewinnerwirtschaftungsräumen eingeteilt worden sind. Und dass die Idee, über staatlichen Wohnungsbesitz und das Niedrighalten von Mieten auch Ausgleich in Stadtteilen zu schaffen, aufgegeben worden ist, hin zu der Idee, ganz bestimmte Stadtviertel zu hoch gewinnträchtigen Entwicklungsbereichen zu machen, wie eben Schanze-Schulterblatt, wie wir es gerade erleben, wie Hafen City haben wir erlebt. Das sind ja die alten Konzepte von einer Dunnemann, die ausgebuddelt worden sind.
Und könnte man ja die Hafen City getrost vergessen, weil die ist von vornherein so angelegt, dass da richtig viel Geld fließen soll.
Ja.
Das ist Neubau, da will man sowieso nicht hin.
Mitten im Industriegebiet,
so.
Bitte dich, wir wollen wohnen.
Aber auch wenn es kein Industriegebiet wäre, es ist so, es ist so eine, wie nennt man das, so eine Retorte.
Ja,
ne?
Das ist so ein
will man dahin?
Ja,
will man dahin? Keine Ahnung.
Will keiner wohnen. Wir wollen im wohnen.
So, ja. Jetzt hat man aber mit dem Schanzenviertel nochmal eine andere Situation.
Aldona,
man hat
St. Georg auch.
Auf der einen Seite dieses politische Konzept, den sozialen Wohnungsbau, den hauen wir mal weg, weil der stört nur beim Rendite machen mit Wohnungen, also mal ganz banal jetzt gesagt, der engt einfach den Spielraum dafür ein. Zweitens, Schanzenviertel speziell, hier dann Neustadt und so, das gehört auch dazu, fällt langfristig von der Entwicklung her einer politischen Entscheidung anheim, die lautet, die Hamburger Messe bleibt in der Innenstadt und wird dort ausgeweitet.
Genau.
Das heißt, die gesamten Andockungen, die an so einen riesigen Messebetrieb stattfinden, die finden dann im Wohngebiet Schanzenviertel statt, unter anderem.
Viele übersehen das. Also die Messe, das war eine große
Strukturentscheidung. Ganz kurz noch, Heino, ganz kurz. Genau, es war eine Strukturentscheidung, damals noch zu Zeiten des SPD-Senats und dann Rot-Grün. Fiel die Entscheidung dafür, das Ganze im Innenstadtbereich zu belassen und auszubauen, während alternativ schon überlegt worden war, weiter außerhalb auf Gewerbeflächen die Messe neu anzusiedeln. Ergebnis, jetzt liest man so alle halbe Jahr, der komplette Straßenverkehr kommt zum Erliegen wegen Messe An- und Abfahrten bei bestimmten Messen, nicht bei allen, aber
bei bestimmten Großmessen ist
so
Notfall.
Eines der Ergebnisse. Anderes Ergebnis, die Aufwertung und Verdrängung im Schanzenviertel.
Und auch dadurch, dass die Hamburg-Messe als Riesenareal ja eine Besonderheit hat, dass sie mitten in der Stadt ist. Und das ist in anderen Städten ja anders. Soll ja ein besonderes Wirtschaftsmerkmal dieses Messeareals sein. Das hat ja auch nach sich gezogen, dass es für Betreiber von messeorientierten Hotelbetrieben immense Attraktivität jetzt hatte, im Innenstadtbereich ihre 3- oder 4-Sterne-Hotels zu bauen. Hotels sind ja auch Bauobjekte, die auch total leb- und lieblos eine die normale Stadt nicht weiter betreffen. Das ist ja gerade für so Hotels, die für Messedurchlauf gedacht sind. Das ist der Hotelturm im Schanzenpark, der Wasserturm, ist ein Projekt, was da angedockt worden ist mit Messenä, auch im anderen Bereich, plus auch allen Shopping- und Lifestyle-Möglichkeiten, um den Messebesucher als solches möglichst optimal seines Geldes zu entledigen. Mhm. Und damit hat man natürlich ein Dienstleistungs- und Gewinnerwirtschaftungssystem mitten in der Innenstadt, das mit Bewohnern, mit sozialem Leben, mit städtischem Raum, mit urbaner Kultur überhaupt nichts zu tun hat. Das ist Autobahnraststätte mitten in der Stadt. Das ist auch ein echter Konflikt dabei natürlich.
Nächstes Ergebnis, in der Aufwertungsspirale bietet es sich förmlich an, darauf zu warten, dass man alle Bedingungen erst einmal sichergestellt hat, dass man dann einen solchen Neubau tatsächlich zu Höchstpreisen entweder vermieten oder auch verkaufen kann. Dazu kommen ja noch so Verlustabschreibungen und so, das ermöglichen, dass man dann Leerstand auch noch steuerlich absetzen kann.
Auf Leerstand gewinnerwirtschaftet, wenn du genug Geld hast, so ist es, genau.
Und das Ganze verdeutlicht, dass das sozusagen ein Mechanismus politisch-ökonomischer oder ökonomisch-politischer Natur ist. Das heißt, es gibt hier politische Eingriffsmöglichkeiten, die müssen gewollt sein. Ja. Die sind nicht gewollt. Die müssen also durchgesetzt werden politisch von außen.
Die Leute, die in der Gewinnerwirtschaft nicht so eine große Rolle spielen, ne? Genau.
Ja.
Und die Herausforderung tatsächlich, also man kann sich ja freuen, dass es jetzt im Sommer diese Thematisierung von Seiten der Mietervereine etc. gab. Ich freue mich auch jetzt über die politischen Aktionen, die jetzt am Wochenende anstehen, auch wenn ich nicht jedes Flugblatt wirklich sehr gelungen dazu finde und jede Argumentation. Aber tatsächlich, dass die echten Konflikte um Wohnraum, um wer darf wo bleiben, also das ist ja das Nächste, durch die Hartz IV und anderen sozialstaatlichen Repressionsmaßnahmen oder nicht mehr sozialstaatlichen Repressionsmaßnahmen werden ja auch Leute in ihrem Wohnraum bedroht und werden in andere Ecken der Stadt vertrieben, wo sie nicht mehr so stören, wo ihnen ein Platz zugewiesen wird. Also die gewollte und auch gezwungene Ghettobildung sozialer Notstandsquartiere, die dann auch getrost vergessen werden können, spielt ja auch eine große Rolle in dieser Entwicklung im Versus eben eines belebten, urbanen, wunderschönen innenstädtischen Bereichs, wo dann die Leute unter sich sein sollen. Es wurde in dem Taz-Artikel von heute, den fand ich auch sehr hübsch, von Kai von Appen zitiert, irgendeine etwas schicker angekleidete Dame, die sich am Samstag beschwert haben soll und meinte, sie ist doch hier jetzt auch Anwohnerin und sie findet das doch gut, wenn es hier hübsche Häuser gibt. Also die Konflikte sind natürlich auch da mannigfaltig zwischen echten Menschen und ihren Lebensperspektiven, die ihnen zugegeben oder weggenommen werden. Und ich freue mich schon, wenn tatsächlich über reine Fremdbetroffenheit heraus es auch sein könnte, dass Leute, die es tatsächlich direkt, ganz direkt angeht, durch solche Aktionen dazu gebracht werden, sich zu verhalten. Das wäre sehr schön, denn die Problematik von Wohnraum, von Miete und wo darf man bleiben, die betrifft nun wirklich viele, viele, viele Menschen verschärft in dieser Stadt. Und der neue Mietenspiegel droht ja auch. Also die Mietenspiegel durch den Wegfall der sozialen Wohnungsbautätigkeit steigen ja sukzessive die Mieten in Sprüngen an und es graust schon ganz viel Mietervereinen vor dem Mietenspiegel nächsten April, weil es dann die nächsten großen Erhöhungsmöglichkeiten geben kann, auch für Bestandswohnraum. Das passiert ja auch. Die Mieten sind ja absurd, die teilweise bisher gefordert werden. Und das gepaart mit der sozialstaatlichen Idee der FDP auf Bundesebene, nur noch Pauschalen an Sozialhilfeempfänger, Hartz IV-Bezieher zu zahlen, damit sie halt irgendwo Wohnraum sich suchen sollen und nicht mehr echte Mietpreise zu bezahlen für Leute. Das ist auch eine harte Ansage, muss man sagen. Also das hat erhebliches Katastrophenpotenzial, mannigfaltiger Art und ist ein kompletter Bruch, also wirklich mittlerweile ein kompletter Bruch mit der Idee der Wohnraumversorgung der 60er und 70er Jahre, die wir vielleicht ja noch ein bisschen erlebt haben oder kennen.
Ja, das fiel mir gerade ein. Ja. Ne? Es ist ja nicht mehr so, dass man, wenn man dann irgendwo die Miete in der wie jetzt zum Beispiel, ne? Die verbliebene Mieterin in diesem Haus, ja, das wird aus dem Taz-Artikel heute ja auch nochmal deutlich, der wird als Bleibemöglichkeit angeboten, dass sie die andere Hälfte, also den Neubau, auf ihrer Etage dazunehmen kann,
ja, toll, ne?
zu genau. Natürlich
kaufen
erstmal,
Sie doch eine Villa an der Elbchaussee.
Also als Verdopplung quasi ihre Wohnfläche, für die sie dann entsprechend auch das Doppelte an Geld aufzubringen, aber nicht nur das, sondern dann auch zu einem veränderten Quadratmeterpreis, also völlig ausgeschlossen, dass sie das dann bezahlen könnte. So werden dann tatsächlich ja real Leute ihrer Möglichkeit beraubt, dort weiter zu wohnen, wo sie wohnen, zu den Bedingungen oder einigermaßen jedenfalls angemessenen Bedingungen. Und dann gibt es aber durch den fehlenden Sozialwohnungsbau auch nicht mehr, wie du gerade das gesagt hast, die Möglichkeit der 50er und 60er, 70er Jahre zumindest noch in Billstedt oder so eine Wohnung zu kriegen im Plattenbau, sondern dort ist auch alles voll mittlerweile und dann darf man sich mal umsehen in Hamburg, wie viele Menschen mittlerweile obdachlos sind.
Und
das sind offensichtlich Tausende.
Das sind Tausende, die leben in unzumutbaren Wohnbedingungen und das ist potenziert sich. Und der Hamburger Senat hat gerade letzte Woche zur Saga etwas verkündet, was sich nach sozialem Erfolg anhören sollte. Nämlich, dass die Saga entgegen vieler Debatten da erstmal große Mengen an städtischen Wohnungen behält und Teile davon auch weiterhin günstig anbietet, dafür in andere aber investiert. Und ich dachte, ja klar, der städtische Wohnungsbauträger wird jetzt beauftragt, auch Teile des Bestandes Luxus zu sanieren und aufzuhübschen, aufzuschicken, um sie dann eben in diesem Stadtteil mit die Mietpreise nach oben zu ziehen und auch den Wohnwert nach oben zu ziehen und sie dann zu viel Geld später dann zu verramschen. Denn in Wirklichkeit ist die Prämisse nicht, über den städtischen Wohnungsbesitz die Mieten unten zu halten und tatsächlich mehr städtischen Wohnungsbesitz mit günstigen Mieten zu beschaffen, abgekauft oder gebaut. Nein, das Gegenteil. Es gab ja auch in der Dokumentation Empire St. Pauli. Es gibt ja in den Teilen der dieses alten Astra-Gebirgsgebiets da, gibt es ja auch eine Genossenschaft, die da gebaut hat. Dieser Mensch der Genossenschaft hat da in diesem Film so schön gesagt, er musste bei den Preisen, die er dort zahlen musste pro Quadratmeter, konnte selbst eine Genossenschaft keine vernünftigen Mieten mehr anbieten. Und das ist natürlich eine politische Entscheidung, zu welchem Preis man städtisches Areal weggibt, zu welchem Preis man wen dort was bauen lässt. Und sei es eben wieder Hotels oder Gewerbeflächen, die kein Mensch braucht. Das ist ja das jetzt nächsten Samstag, der ewige Leerstand an Gewerberaum. Der dann damit kompensiert wird. Und diese Petitesse sollten wir nicht vergessen, dass dann in der Hafen City es zu überhöhten Preisen Hamburger Senat versprochen hat, selber dort also Behördenräume anzumieten zu Fantasiepreisen, damit der Investor eine Refinanzierung kriegt. Und da wird es dann total irre.
Okay, Hanno.
Gut.
Sendezeit neigt sich dem Ende. Wir haben, glaube ich, anhand dieser Besetzung den repressiven Charakter, den Druck auf die Lebensverhältnisse ein bisschen genauer herausarbeiten können und die Rolle der Polizei darin, ihre Selbstverständlichkeit rechtsfrei zu agieren hier in Hamburg. Ja. Danke dir erst einmal. Wir werden in dieser Woche wahrscheinlich weitere Gelegenheit haben und sind gut vorbereitet für die Demonstration am kommenden Samstag, 13 Uhr meines Wissens, vom Unicampus zu dem Astra-Gebäude, ehemaligen Astra-Turm.
An der Elbe.
We see us.
Schönen Tag noch.
Danke dir auch. Bis dann.